Guten Morgen. Ich habe manchen von uns heute schon, von euch schon die Hand gegeben. Ich habe es völlig vergessen. A good nice euch allen. Ein gesegnetes 2024 mit ganz viel himmlischen Begegnungen mit Gott und mit den Menschen. Mein Name ist Claudius Scheu. Ich komme aus Weinstadt, wer mich nicht kennt, also von der Gemeinde Weinstadt. Eigentlich wohne ich in Stetten im Remstal, bin heute Morgen hierher gedüst. Danke, dass ich für euch predigen darf. Ich freue mich und ich bringe jede Menge Grüße von uns aus Weinstadt und ich nehme die Grüße auch wieder mit und werde sie dann entsprechend abliefern, wenn ich wieder zu Wort komme dort am Mikrofon. In das Herz geschrieben, aus Jeremia 31. Mut für die Mutlosen, Kraft für die Kraftlosen, Hoffnung für die Hoffnungslosen. Das brauchen die Leute, an die dieser Bibeltext geschrieben ist. Das sind Juden, das sind israelische Leute und die sind zu dem Zeitpunkt zerstreut. Das Land ist zerstört und verbrannt. 586 vor Christus ist der Tempel zerstört worden. Das ist die Urkatastrophe des israelischen Volkes. 4 Jahre später ist die letzte Deportationswelle. Und das lässt dann keine Fragen mehr offen, wer denn hier den Krieg gewonnen hat. Babylon. Und diese Zeit im Exil, die dann irgendwann endet, wird das Volk für immer verändert haben. Und das Buch Jeremia, aus dem dieser Text genommen ist, ist umspannt 35 Jahre. Jeremia war Zeitzeuge dieser Katastrophe. Jeremia hat im Auftrag Gottes das kommende Gericht, die Zerstörung des Tempels, den Überfall der Babylonier angekündigt. Er hat zur Umkehr gerufen und er muss erleben, er wird nicht ernst genommen. Ihm wird nicht zugehört. Er wird lächerlich gemacht, sein Leben wird bedroht und er muss erleben, dass es tatsächlich so schlimm kommt, wie befürchtet. Und seine Botschaften sind teilweise sehr hart, auch für ihn selbst. Und sein Leben war sehr hart und sein Ende war auch nicht schön. Und er zweifelt an Gott. Jeremia ist nicht zu beneiden gewesen. Und mittendrin, in dieser düsteren Wirklichkeit in Israel und im israelischen Volk, gibt es immer wieder Zeichen der Hoffnung. Schimmer, ein Licht am Horizont. Und dieser Text aus Jeremia 31, der ist im sogenannten Trostbuch Israels drin, wo sich plötzlich etwas wandelt und eine Aussicht, etwas Positives zu sehen ist. Ich lese es uns mal vor. Seht. Das ist nach der Basisbibel übrigens. Seht, es kommt eine Zeit, da werde ich einen neuen Bund schließen, sagt Gott. Mit dem Haus Israel und dem Haus Juda werde ich ihn schließen. Dieser Bund wird anders sein als der Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Damals habe ich ihre Vorfahren an der Hand genommen und aus Ägypten geführt. Haben wir vorher gehört. Aber sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. In Zukunft soll es einen neuen Bund geben. Mit dem Haus Israel will ich ihn schließen. Und das wird der neue Bund sein. Ich werde meine Weisungen in sie hineinlegen und sie in ihr Herz schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Sie werden einander nicht mehr belehren. Keiner wird zum anderen sagen, erkenn doch endlich, wer der Herr ist. Nein, sie alle werden mich kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht länger an ihre Sünde denken. Haben wir gerade auch im Psalm gebetet. Ein paar Erklärungen zum Text. Bund. Ein Bund, das ist eine gegenseitige Willenserklärung. Ein bisschen was wie ein Vertrag. Zwei oder mehr Parteien verbinden sich zu was. Ja, und beide Seiten haben einen Nutzen davon. Wir kennen das aus Bundesliga. Was habe ich noch aufgeschrieben? Bundhose, Nahverkehrsbund und noch in anderen Worten. Der hier angesprochene Bund, der hat eine besondere Note. Das kommt gleich. Angesprochen sind Israel und Juda. Warum die beiden? Es ist gemeint, alle 12 Stämme Israels, die zu diesem Zeit schon zerstritten waren. Es ist das ganze Volk gemeint. Auch das ist eine Hoffnungsaussage, allein schon das. Der Bund mit den Vorfahren, wir haben vorher das Bild gesehen mit Mose, mit den Steintafeln, ja, genau, das ist es. Das ist der Bund am Sinai. 10 Gebote, Mose, Wüstenwanderung, Exodus 34. Und dieser alte Bund hat nicht funktioniert, steht in dem Bibeltext. Der Bund bestand im Wesentlichen aus dem Halten der Tora, aber eigentlich noch aus viel mehr. Denn es steht da auch, ich habe das Volk an der Hand genommen. Das ist ein Bild, aus der Ehe, wenn der Bräutigam die Braut an der Hand nimmt und sie sich nach Hause führt. Und da merkt man, dass Gott da emotional dabei ist, weil es sagt dann, obwohl ich doch ihr Herr war, haben sie sich nicht dran gehalten. Gott ist deswegen schmerzerfüllt. Weisung, der schriftliche und mündliche Wille Gottes ist gemeint, wenn da geschrieben steht. Das aufgeschriebene Gesetz, die Tora, die fünf Bücher Mose, wie sie im Deutschen heißen. Und die Weisung, die kommt jetzt ins Herz. Sie werden einander nicht mehr belehren, da dachte ich noch, das ist eine Aussage, die ist noch nicht erfüllt. Im Besserwissen sind wir alle große Klasse, das wird noch lange dauern, bis wir da merken, dass es automatisch geht und wir nicht immer den anderen überstimmen und überreden wollen. Sünde ist auch noch so ein Schlagwort, das vorkommt. Manchmal wird es oder oft wird es als Synonym für Schuld verwendet, es meint aber oft mehr. Ja. Sünde ist die Trennung von Gott. Die Trennung des Menschen von Gott, von seinem Schöpfer. Sie führt dazu, dass der Mensch sein Leben nicht nach Gottes Willen ausrichten kann. Der neue Bund soll das ändern. Schuld ist eher die Tat, Sünde ist eher der Zustand. Und wir lesen hier diese Botschaft an Menschen, die verzweifelt sind, die entwurzelt sind, an Menschen, die zum Spielball anderer geworden sind, anderer Mächte, Dinge, die sie nicht mehr kontrollieren können. An Menschen, die Opfer ihrer eigenen Taten oder Untaten geworden sind. Und die Folgen wiegen schwer und sie fragen sich, hat Gott denn uns vergessen? Hat er sich abgewendet? Ist es jetzt durch? Ist er jetzt sauer? Für immer? Und dann kommt diese Botschaft und die zielt gar nicht auf Strafe, auf Gericht, sondern auf Hoffnung. Und es könnte sein, dass der eine oder andere das schon direkt für sich nimmt. Bin ich Spielball fremder Interessen geworden? Bin ich Opfer meiner eigenen Taten oder Untaten? Hat Gott mich denn jetzt vergessen oder fallen gelassen? Nein, Gott wendet sich wieder zu. Gott ist weiter an uns interessiert, an seinem Volk, an dir, an jedem Einzelnen. Gott will einen neuen Bund schmieden, trotz allem. Aber es wird ein Bund, der ist anders. Er ist anders als der vorherige. Er ist ungewöhnlich und deshalb göttlich. Gott gibt seine Leute nicht auf. Er hat gemerkt, seine Leute, da können wir uns auch nehmen, sind nicht fähig, diesen Bund, der vorher war, einzuhalten. Es klappt nicht. Und die Folge ist, Gott handelt. Gott macht einen neuen Bund. Er macht was ganz Neues. Und dieser neue Bund, der ist deswegen besonders, weil es ist keine Willenserklärung von zwei Seiten. Es ist eine einseitige Willenserklärung. Eine einseitige Verpflichtungserklärung. Es heißt eben nicht mehr von Gott, ich mache einen neuen Vertrag mit euch und der funktioniert jetzt so und so. Und das macht es mir möglich, euch die Schuld zu vergeben. Dann ist es okay und ihr benehmt euch wieder und dann sind wir wieder gut miteinander. Man muss es eher vom Ende dieses Abschnitts lesen, was Gott hier sagt. Gott sagt nicht, wir machen einen neuen Bund und dann ist euch die Schuld vergeben. Steht da gar nicht. Er sagt, wir machen einen neuen Bund, denn euch ist die Schuld vergeben. Nicht dann wird euch die Schuld vergeben. Ich vergebe euch die Schuld und das macht den Bund möglich. Groß und klein werden mich kennen, denn die Schuld ist vergeben. Der Schlusssatz ist entscheidend. Auf die Reihenfolge kommt es an. Gott schafft erst die Voraussetzung für einen neuen Bund, für eine neue Verbindung. Er vergibt die Schuld und überbrückt den Graben der Sünde. Und so handelt Gott. So handelt der wahre Gott. Er hat Erbarmen und zertritt all unsere Schuld. Er hilft uns auf in seiner Treue und Geduld. Er nimmt uns unsere Last. Nichts ist für ihn zu schwer. Er wirft all unsere Sünden tief hinab ins Meer. Wer ist ein Gott wie er? Albert Frey, ich denke, die meisten kennen das Lied. Der Schöpfer des Himmels und der Erde, der handelt so. Wenn wir uns unser Verhalten und unseren Umgang mit den Verfehlungen anderer mal so anschauen, dann merken wir, wir tun uns schwer mit sowas. Aber Gott, ein Gott kann so handeln. Ich bin wieder gut mit euch, denn ich habe euch die Schuld vergeben. Für einen Menschen kaum zu leisten. Und man kann so ein Erwarten dann auch, so ein Verhalten auch nicht erwarten, dass das einfach so bei Menschen geht. Aber so beginnt unser Gott, das Verhältnis zwischen sich und der Menschheit zu heilen. Und darum geht es. Es geht um Heilung. Und auf die Reihenfolge kommt es an. Und ich kenne manche Christen, viele, die leben dennoch so, als ob sie sich diesen Bund immer noch verdienen müssten. Als ob sie laufen, ich habe da eine Person vor Augen, also sie läuft durch das Leben, als ob sie permanent eine Schuld abzutragen hätte. Und natürlich ist sie schuldig geworden, sind wir alle. Aber sie muss nicht mehr abtragen. Und manche von uns Christen, die zerbrechen an sowas. Und die ruinieren sich die Gesundheit oder sie werden verbissen. Und manche werfen ihren Glauben in die Tonne, weil sie merken, es funktioniert nicht mehr so. Und Gott sagt auch, ja, es funktioniert so nicht. Deswegen mache ich einen neuen Bund. Denn ich habe euch die Schuld vergeben. Deswegen haben wir einen neuen Bund. Nicht dann habe ich euch die Schuld vergeben. Gott ist immer ein Schenkender, habe ich mal gelesen oder gehört. Und das hat mir gut gefallen. Niemand könnte Gott jemals was schenken. Und ich rate mir und ich rate uns allen, nehmen wir dieses Geschenk an. Es gibt keine Schuld mehr abzutragen. Wie soll der geschenkte Bund funktionieren? Ich werde meine Weisung in sie hineinlegen und sie ins Herz schreiben. Die Gebote werden nicht mehr auf einer Schriftrolle geschrieben und die werden auch nicht mit einer Steintafel rumgetragen, wie wir Mose vorher gesehen haben. Das hat nicht funktioniert. Es ist ins Herz geschrieben. Jetzt nicht rein tätowiert. Das ist bildlich natürlich gemeint. Aber es ist so fest in uns drin, dass es nicht mehr weggewischt werden kann. Es kann nicht mehr verbrannt werden, wie eine Schriftrolle. Es kann nicht mehr zerbrochen werden, wie eine Steintafel. Es kann nicht mehr vergessen werden. Im Herz, da verorten wir ja unsere Gefühle. Früher war das noch viel mehr gedacht. Im Herz, da saß im Altertum der Wille. Da saß das Denken, das Bewusstsein, das Fühlen und der Verstand. Das ist im Herzen. Und da steht drin, was Gott möchte. Und das verändert uns. Das muss uns verändern. Das kann uns nicht unverändert lassen. Die prägen uns von innen heraus. Hans Wagner hat gesagt, Gott selbst schreibt in uns hinein, wie das Leben funktioniert. Und es geht nicht um auswendig lernen, denn es geht nicht um sich abmühen, um Pflichten erfüllen, um Selbstkasteiung und Selbstoptimierung. Da sind wir alle große Klasse gerade drin. Gott selbst sorgt durch seine Schrift in uns dafür, dass wir ihn und seinen Willen erkennen. Ah, schön. Okay. Geht es auch noch konkreter? Ich rufe einen Zeugen auf. Ich rufe Hesekiel als Zeugen auf. Ein Zeitgenosse von Jeremia. Es ist unklar, inwieweit die voneinander wussten, denn Jeremia war in Jerusalem und Umgegend und Hesekiel hat prophezeit bei den Weggeführten in Babylon, ziemlich weit weg. Bei Hesekiel finden wir das hier. Vorher verspricht Gott, dass er sein Volk heimholt und dann kommt, dann gebe ich euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das tote Herz aus Stein nehme ich aus eurem Leib. An seiner Stelle gebe ich euch ein lebendiges Herz aus Fleisch. Meinen Geist gebe ich euch. Damit sorge ich dafür, dass ihr meine Anordnungen beachtet und meine Gebote bewahrt und befolgt. Man merke die Reihenfolge. Gott tut, damit der Mensch kann. Bei Hesekiel wird es nicht ins Herz geschrieben, sondern es wird gleich das ganze Herz ausgewechselt. Weg mit dem Steinernen, hin mit einem Herz aus Fleisch. Und der Geist wird auch gleich ausgewechselt. Mein Geist gebe ich euch. Meinen Geist gebe ich euch. Hört, hört. Der menschliche Geist kommt weg. Der Geist Gottes kommt rein ins Herz. Hesekiel schreibt und sagt im Auftrag Gottes ganz ähnliche Dinge, obwohl er doch wo ganz anders ist. Wo Jeremia ins Herz schreibt, sagt Hesekiel, Gott gibt seinen Geist. Der Geist Gottes wird in den Menschen gegeben. Und wer denkt da nicht an den Heiligen Geist? Nimmt man dieses Geschenk an, der Heilige Geist ist drin, dann verändert sich etwas von innen heraus. Dann ist tatsächlich eine komplette Neuerung da. Das Heil hängt nicht länger vom schwachen Willen des Menschen ab, sondern vom Handeln und der Entscheidung Gottes. Heil meint nicht nur das Leben nach dem Tod. Das jetzige Empfinden, das heute, das wird Heil. Der Geist Gottes wirkt im Menschen. Im neuen Bund entsteht so eine Selbstverständlichkeit der Nachfolge, auch wenn wir darum kämpfen müssen. Eine Selbstverständlichkeit der Nachfolge, weil es einfach klasse ist, nachzufolgen. Ist so, finde ich. Und es entsteht eine neue Reihenfolge. Gott vergibt und das ändert den Menschen. Er kann selbst vergeben. Gott wendet sich dem Menschen zu und das ändert ihn. Der Mensch kann sich anderen Menschen zuwenden. Gott liebt den Menschen und das ändert ihn. Er kann selbst lieben. Gott gibt sich zu erkennen und so können wir ihn erkennen. Gott gibt seinen Geist und das ändert das Wesen des Menschen. Das erst ändert das Wesen des Menschen. Nur das kann's. Gott zeigt uns, wie Leben funktioniert. Gottes gute Anleitung zum Leben bricht sich in uns Bahn, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und für die Hörer dieser Worte, für die Weggeführten oder für die, besser gesagt, für die in Jerusalem, die Jeremia zugehört haben, die wussten, ein großer Teil ist weg und es sieht grimmig und schlimm aus, die haben gemerkt, diese Vision von einer neuen Beziehung Gottes mit uns, das ist etwas Begeisterndes. Es ist noch nicht alles verloren. Gott macht was neu, etwas ganz Neues. Er gießt sich in die Menschen und macht so eine unzerbrechliche Verbindung. Und die Kraft dieser Vision hat hunderte Jahre später auch die ersten Christen begeistert. Die ersten Christen haben sich als Gemeinschaft dieses neuen Bundes verstanden, der da genannt wird. Sie waren alle Juden und die kannten diesen Text definitiv. Und sie wussten auch, was Jesus im Abendmahl sagt. Nachher feiern wir Abendmahl gemeinsam. Wie passend. Dieser Becher, sagt Jesus, steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Und der erste Cheftheologe der Christen, Paulus, macht es dann nochmal ganz deutlich. Er schreibt an die Gemeinde in Korinth, mit denen hat er ziemlich viel geschrieben, die haben sich ziemlich gefetzt, es war eine sehr wilde Gemeinde. Und da bezieht er sich direkt auf diesen neuen Bund. Der Abschnitt, den wir gleich lesen, der kommt so aus einer Rechtfertigungszeit, wo er sich so rechtfertigt und sehr emotional schreibt. Deswegen stolpert er so ein bisschen an uns rein und er wird so ein bisschen angefressen, der Paulus. Fangen wir jetzt schon wieder an, uns selbst zu empfehlen? Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsschreiben von euch oder an euch? Unser Empfehlungsschreiben seid doch ihr. Ihr seid in unsere Herzen geschrieben. Da nimmt er das Bildchen auf. Und alle Menschen können es lesen und verstehen. Ja, es ist offensichtlich. Ihr seid ein Empfehlungsschreiben, das von Christus kommt. Zustande gekommen ist es durch unseren Dienst. Jetzt wird's interessant. Es wurde nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Es steht auch nicht auf Steintafeln, sondern im Herzen der Menschen. Diese Zuversicht haben wir durch Christus. Sie gilt auch gegenüber Gott. Von uns aus sind wir dazu gar nicht fähig. Wir können uns nicht etwas zuschreiben, als hätten wir es aus eigener Kraft erreicht. Sondern es ist Gott, der uns befähigt hat. Er hat uns die Fähigkeit verliehen, Diener des Bundes zu sein. Des neuen Bundes zu sein. Und die Grundlage dieses Bundes sind nicht Buchstaben, sondern der Heilige Geist. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Der letzte Satz ist einer meiner absoluten Lieblingssätze in der Bibel, Entschuldigung. Gut gemacht, Paulus. Hau raus. Und er bezieht sich offenkundig direkt auf dieses Bild aus Jeremia 31. Ohne das groß zu erwähnen, er braucht das nicht. Es waren in den jungen Gemeinden überall Juden und die kannten diese Stellen. Er schreibt, der Geist des lebendigen Gottes hat einen neuen Bund in die Herzen geschrieben. Und der alte Bund, die Steintafeln, dem alten Bund, den Steintafeln wird der neue Bund gegenübergestellt. Jetzt im Herzen. Und Gott ist es, der es uns dazu fähig macht. Auf die Reihenfolge kommt es eben an. Gott schafft einen neuen Bund, der wie von selbst den Menschen Gott erkennen lässt, der Veränderung aus dem Menschen selbst heraus schafft. Der Geist Gottes nimmt sich beim neuen Bund Raum im Menschen, im Denken, im Fühlen, im Wollen, im ganzen Sein, alles, was uns Menschen ausmacht. Der Bund schenkt Freiheit, Zuversicht und Leben. Und damit wieder Luft in die Reifen kommt, müssen wir uns das immer wieder sagen. Freiheit, Zuversicht und Leben. Ein Bund der Gewissheit, die Schuld ist vergeben. Ein Bund, der die Angst vor Gott nimmt. Gott gießt seinen Geist in uns und es kann uns nicht unverändert lassen. Es darf uns nicht unverändert lassen. Dieser Geist, er macht es möglich, dass wir Jesus erkennen. Dieser Geist, den Gott in uns hinein gießt, macht es möglich, dass wir sagen, Jesus ist Herr. Und wir können das hier ganz gefahrlos sagen. Das ist nicht überall und das war nicht zu allen Zeiten so. Und dieser Geist, das ist auch ein Geist der Gemeinschaft, der uns zusammenführt. Der Menschen zueinander, auf sich aufeinander einlassen lässt. Deswegen treffen wir uns, heute Morgen zum Beispiel, und tauschen uns aus und kümmern uns umeinander und überlegen, wer braucht denn Hilfe, für wen können wir beten, wen können wir besuchen. Und das ist dann ein Ausdruck dieser wahr gewordenen Zusage aus Jeremia 31. Gott hat etwas in unser Herz geschrieben, seinen Geist in uns gelegt und das lässt uns nicht unverändert. Ist doch schön. Du bist nicht mehr der, der du mal warst und die, die du mal warst. Gut so, richtig so. Und es kann auch weitergehen. Ich persönlich kann von mir sagen, mich macht nichts glücklicher und mich macht nichts befreiter. Mich macht nichts zuversichtlicher und mich tröstet nichts mehr. Und nichts rettet mich mehr und nichts befähigt mich mehr als diese Verbindung mit Gott, die Gott möglich macht. Und ich wünsche dir und uns allen, und allen, denen wir begegnen, dass sie das erleben dürfen. Sei dir jetzt am Anfang dieses Jahres, 2024, meine Güte. Puh, das neue Jahrtausend ist schon 24 Jahre alt, fast ein Vierteljahrhundert. Und ich weiß noch, wie man Angst hatte vor der Jahrtausendwende, dass alle Computer irgendwie implodieren. Meine Güte, was für ein Aufstand für nix. Sei dir sicher, Gott hat dich nicht vergessen. Wenn du zuhörst oder das jetzt gesagt wird, brauchst. Gott hat dich nicht vergessen. Gott wendet sich dir zu. Gott möchte dich in diesem Jahr an die Hand nehmen. So wie er es schon damals noch beim alten Bund, dem alten Volk Israel, wo er es machen wollte. Er nimmt sein Volk an die Hand. Das dürfen wir für uns auch sagen. Kaum begonnen hat das Jahr. Und Gott möchte uns darin führen und leiten und unterweisen und retten, so wie er es im letzten Jahr auch gemacht hat. Und noch eine Frage ganz zum Schluss, die habe ich mir heute Morgen noch kurz notiert. Für mich selber und vielleicht für dich auch. Was darf dieses Jahr denn neu werden? Was darf sich verändern? Gott hat auch gemerkt, Veränderung ist nötig. Ich mache einfach einen neuen Bund. Die Menschen brauchen das. Vielleicht du auch. Amen.